Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
Es ist wieder Montag, es ist WrestleMania Season. Ihr wisst, was das bedeutet. Der Fernsehsessel ist wieder da und hat einen neuen Mount Rushmore am Start. Und weil Fortsetzungen immer besser sind als die Originale, sind wir heute mit unserem zweiten Wrestling Mount Rushmore am Start. Und der wird vermutlich den ersten noch mal überbieten, obwohl der erste schon unfassbar gut war. Und weil so ein Mount Rushmore alleine ziemlich langweilig wäre, habe ich den Kit heute da. Hallo, Kit.
Hello, hello. Freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Und ich habe es schon gespoilert, ich habe gesagt, wir. Was zum Wrestling dazugehört, sind die großen Returns, egal ob es Edge war, ob es John Cena war, ob es Daniel Bryan war.
Let's go.
Sie sind alle zurückgekommen, obwohl sie alle gegangen waren. Und auch heute ist jemand wieder da, der lange weg war und den wir heute ganz herzlich zurück begrüßen. Hallo, Nenad.
If you smell what I am cooking.
Ja.
So, ne?
Let's go.
Ja.
Welcome so. Back, mein Lieber.
Ich mach gleich ein bisschen Glas kaputt und dann, yeah.
Mhm. Ich dachte, du kommst jetzt mit so einer 1A Randy Savage Impersonation hier. Ja, aber das war
hätte ich Queen Elizabeth auf meiner Seite, könnte ich das machen, ja.
Verstehe.
So dauerhaft, aber auch immer auf der Schulter sitzen.
Wie das genau,
ja. Engelchen und Teufelchen. Ja, aber das wird wahrscheinlich im Alter dann auch schwierig, oder? Naja. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr das nicht wisst, erkläre ich es euch kurz. Ein Mount Rushmore, das sind vier, das ist ein Berg in den USA. Da sind vier Präsidenten in Stein gemeißelt. Warum diese vier? Weil irgendjemand dachte, die vier nehme ich. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir nehmen unseren persönlichen Mount Rushmore. Die vier, die wir für eine bestimmte Kategorie am besten empfinden, auf verschiedenste Art und Weise, das muss nicht immer die perfekte Auswahl sein, sondern kann auch eine persönliche Auswahl sein. Beim ersten Mal, als wir über Wrestling den Mount Rushmore gemacht hatten, ging es um, ich glaube, ganz allgemein die besten Wrestler. Mhm. Also unser Top 4, die Top 4
Matches?
Fäden? Matches? Ach, Matches und Top Promos. 4 Momente auch einfach, meine ich, gell?
Waren das Momente oder Promos? Ich glaube, Momente waren das, ja, hast recht.
Nee, es kann auch gut. Nein, es waren Promos. Nee, ich habe gerade überlegt, ich hatte doch als Undertaker Mankind vom Hell in a Cell geworfen, aber dann war das das Match und das andere waren die Promos. So. Wie immer hat Nenad natürlich besser recherchiert als ich. Deshalb hat er das auch besser in Erinnerung.
Geiler Typ und einfach.
So ist es. Was soll man sagen? Er hat nichts an seiner.
Ne? Wisst ihr Bescheid?
Schlagfertigkeit. Das, was mir gerade gefehlt hat, verloren.
Ah.
Super Beispiel. Genau, und heute, wir gucken mal, wie lange wir es machen, wir gucken mal, wie viele Sachen wir mitgebracht haben, wie viele Themenkomplexe wir quasi abarbeiten werden. Es gibt unendlich viele, über die man im Wrestling sprechen könnte, und es wird heute bestimmt auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über Wrestling sprechen. Aber aufgrund des Anlasses, nächstes Wochenende findet WrestleMania statt, vergangenes Wochenende für euch, beziehungsweise kommendes Wochenende für uns, das ist jetzt sehr kompliziert. AEW Dynasty gewesen. Also wir sind aktuell in der Hochsaison, was das amerikanische Wrestling zu bieten hat. Und deshalb wollten wir es uns heute nicht nehmen lassen. Als erstes wollen wir heute quatschen über unseren persönlichen Mount Rushmore der Wrestling-Pay-Per-Views oder Premium-Live-Events, wie es mittlerweile seitens WWE genannt wird. Ich werde wahrscheinlich trotzdem die ganze Zeit Pay-Per-View sagen, einfach weil PLE, Premium Live Event, hört sich für mich immer noch sehr merkwürdig an. Genau, ich würde jetzt einfach ganz frech das Wort direkt an dich übergeben, Nenad. Wer ist denn der erste Pay-Per-View, der dein Mount Rushmore heute beglücken darf?
Und darf ich hier ganz kurz noch mal reinschauen?
Ja, bitte.
Oh, was? Wir dürfen es aus. Nee, ich wollte nur ganz kurz nachfragen. Dadurch, dass wir ja wirklich für uns vom Besten sprechen würden. Was passiert, wenn wir jetzt Doppelungen haben? Springen wir dann gleich mit auf oder nehmen wir da einfach, warten wir dann trotzdem unseren Turn sozusagen ab? Das ist mir persönlich scheißegal. Wir können ja da gerne auch reinrufen. wenn jetzt, keine Ahnung, Lenard sagt, das steht ja bei allen schon.
Kids,
ja, genau. Müssen wir, ne? Also, oh ja, ich war doch noch nie bei dem Mount Rushmore dabei. Ich kann jetzt.
Ich würde sagen, wenn Lenard jetzt sagt, WrestleMania 1, dann lasse ich ihn ausreden und sage dann hinterher, ja, ich hätte auch WrestleMania 1 genommen aus dem und dem Grund.
Ich verstehe. Das nehme ich so mit. Danke.
Hervorragend. Gut. Also, so viel muss ich mal vorneweg sagen: WrestleMania 1 ist nicht in meinem Mount Rushmore dabei.
Bei mir auch nicht, Spoiler.
Bei mir auch nicht.
Bitte, bitte nicht enttäuscht sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ich schon gesagt habe, ihr dürft es euch aussuchen, wie aktuell soll ich denn sein in meiner Reihenfolge, was die Pay-Per-Views betrifft.
Wollen wir es chronologisch machen, dass wir mit dem Ältesten anfangen jeweils?
Können wir gerne machen. Also ich werde es mal bei mir so machen, wie ihr das machen wollt.
Okay.
Ist eure Sache.
Okay.
Gut, dann fange ich mit dem Ältesten in dieser Liste an, wobei der, je nachdem wie man alt sehen möchte, vielleicht auch gar nicht so alt ist, vielleicht 10 Jahre erst. Und dafür muss ich mal weit ausholen und weit etwas erklären. Denn abseits von den großen Promotions und vielleicht auch so von den Indie-Ligen gab es eine Zeit etwas, was zumindest so in einem kleinen Kreis einen kleinen Hype generiert hat, wo man Wrestling und so wie Wrestling funktioniert auch unter einem anderen Aspekt gesehen hat, nämlich als Serie. Wir sprechen nämlich logischerweise über Lucha Underground.
Ah, okay. Oh wow, okay.
Ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche, kann das sein?
Doch, natürlich, Lucha Underground. Ich war nur gerade komplett anders unterwegs.
Das sind doch Chupa Chups, oder?
Nee. Oh mein Gott. Man kann sich das so vorstellen. Ne? Wir haben tatsächlich so die Storylines, die erzählt wurden so quasi wirklich verkauft als eine Serie. Und jede Weekly war eben eine Episode, die erzählt wurde. Und es gab Staffeln. Und jede Staffel wurde immer abgeschlossen mit einem Pay-Per-View. Wobei das Pay-Per-View auch ein bisschen komisch funktioniert hat. Es war zwar immer so die letzte große Veranstaltung, aber so wie es ausgestrahlt wurde, waren das quasi doppelt oder dreifach Folgen, die gewesen sind und die in die Länge gezogen wurden. Also da hat eine Folge dann manchmal so knapp 2 Stunden gedauert. Mhm. Und insgesamt gab es 4 Staffeln. Und ich spreche hier jetzt über die 3. Staffel, nämlich Ultima Lucha 3. Bei Lucha Underground war es so, dass auch viele Wrestler, die so in ein paar kleinen Indie-Promotions waren, da vielleicht dazugekommen sind, oder auch Wrestler, die man von einer anderen großen Seite kannte, hineingezogen wurden. So mit Rey Mysterio beispielsweise, so mit jemandem wie Ricochet beispielsweise, dem man dann aber gesagt hat, ja, setz dir mal eine Maske auf und sag, dass du einfach ein Prinz einer Wildkatze bist. Ja, du bist ein Puma, gefällt mir. Ne? Bist du jetzt hier mit dabei? Oder jetzt auch, wenn man auf WWE-Größen gehen möchte, hat man auch Rey Fénix mit dabei. Man hat Pentagon mit dabei. Und auch wenn man so im AEW-Kosmos sind, jemand wie Swerve Strickland war mit dabei, der damals Killshot hieß. Und alleine dieses Match, was so quasi der Opener war, dieses ganzen Pay-Per-Views, ist unglaublich geil. Also es war ein 2-out-of-3-Falls-Match, das er gegen AR Fox hatte. Und jedes Match, das dort gezeigt wurde, beziehungsweise nach jedem Fall, ist das eine andere Art von Match geworden. Und jedes Match ging relativ lang. Und da waren teilweise brutale Spots mit dabei. Richtig harter Scheiß, ja. Und so quasi das Ende aber dieses Pay-Per-Views, es gab viele, viele, viele gute Matches zwischendrin. Das Ende war, dass wir ein Career versus Mask Match gehabt haben, wo dann eben Prince Puma mit dabei war, dem dann eben vom Serienschöpfer oder eher von dem, der Hauptbösewicht, das war dann eben der Promoter hier, gesagt hat, wenn du dich hier retten möchtest, weil eigentlich finde ich dich richtig scheiße, dann musst du dieses Match gewinnen, ansonsten kill ich dich, im wahrsten Sinne des Wortes.
What?
Und an sich hat er sein Match zwar gewonnen, aber am Ende hat der Promoter gesagt, haha, aber ich habe hier was ganz, ganz Böses im Schilde, denn ich habe ja einem anderen noch einen Vertrag gegeben und wenn er es jetzt schafft, dir in den Hintern zu treten und zu gewinnen, dann bist du raus. Spoiler vorab, ist geschehen, weil Ricochet da schon einen WWE-Vertrag bekommen hat und deswegen dorthin gegangen ist. Aber alleine so, wie diese Stories aufgebaut wurden, war unheimlich geil. In dieser Halle, in der das Ganze gespielt hat, war unheimlich geil. Das hat der Ring, das hat alles so ausgesehen, als wäre das ein Hahnenkampf, so quasi. Es war alles so winzig, die Tribünen haben so wie Aztekentempel ausgesehen. Der Ring war einfach so unheimlich dreckig und ekelhaft und in der Mitte war einfach so eine Maske zu sehen, ja. Und der Wert, der darauf gelegt wurde, deswegen Lucha Underground, war eben, dass da viele Luchadors da dort waren. Und selbst jene, die es damals zur damaligen Zeit nicht waren, haben halt ein paar Masken bekommen. Und die Art und Weise war einfach voller Lucha High-Flying Signature Moves. Und alleine deswegen, also ich bin schon ein bisschen ein Fan von dieser Art von Wrestling. Und klar kann man sagen, hier ist ja alles niedergeschrieben und man sieht, wie ein Move nach dem anderen kommt und da ist ja nichts Besonderes mit dabei, weil jeder einzelne Move so athletisch überdrüber aussieht. Aber eben dadurch, dass das immer so ein bisschen verbunden wurde mit anderen Sachen, ja, dass da auch teilweise Ladder-Matches mit dabei waren, Cage-Matches mit dabei waren, dass es teilweise Frau-gegen-Mann-Matches gab, die da mit dabei waren, hat sich das so entwickelt, dass man am Ende da gesessen ist und gedacht hat, okay, wie hier die Stories erzählt werden und die Matches, die man hier sieht, kenne ich im amerikanischen Raum nicht. Und alleine deswegen fand ich Lucha Underground, das komplette Promotion, richtig geil. Und ich finde, dieser Abschluss dieser Promotion, nämlich Ultima Lucha 3, bringt das Ganze auf einen wirklich, wirklich ganz tollen Punkt am Ende zusammen.
Finde ich schon, jetzt schon mal komplett wild. Lucha Underground hat bei mir immer so ganz, ganz, ganz peripher stattgefunden. Das war dann halt so, ne, warst du irgendwie im Squared Circle Reddit unterwegs und dann gab es wieder einen neuen Lucha Underground Clip. Und grundsätzlich, also Lucha Wrestling ist halt einfach cool. Diese ja. ganze Ästhetik, diese Masken, dieser Lucha-Liebe, es ist einfach mega cool. Und es hat mich dann immer so, ne, so gefuchst, hey, komm, jetzt guckst du da mal rein. Also auch gerade so Lucha Brothers waren so meine, als ich ja. das erste Mal gesehen habe, war halt auf einer Lucha Underground, in einem Lucha Underground Clip und sowas. Aber ich war nie wirklich drin, weil es für mich auch nie wirklich greifbar war, weil ich wusste, okay, das ist ja irgendwie in diesem Serienformat und da gibt es eine Staffel und so, was ich grundsätzlich eigentlich eine gute Idee finde, dass du halt auch diese, dass du nicht so overexposed bist, so nach dem Motto, es gibt keine Pause, es gibt keine Off-Season, sondern es geht immer und immer und immer und immer und immer wieder weiter. Von dem her fand ich das immer irgendwie einen interessanten Ansatz, aber es war mir dann doch zu weit weg, als dass ich da jemals reingekommen wäre. Aber finde ich nice, finde ich cool.
Ich habe zu Lucha Underground, also war natürlich ein Witz, mir sagt es was, ich habe tatsächlich damit nicht wirklich die großen Berührungspunkte gehabt. Aber wie du sagst, ab und zu mal den einen oder anderen Clip dann auch gesehen. Ich out mich jetzt auch hier nochmal, und das wisst ihr aber eigentlich auch, ich bin ja der wahrscheinlich von uns dreien der most casual Wrestling-Schauer. Und deswegen, dass du jetzt hier gleich auch schon komplett mit der Tür ins Haus fährst, vom der Top-Rope sozusagen da jetzt schon runterspringst, ich fühle mich jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Noch mehr, als ich es sonst von dir bin. Das sage ich aus Liebe. Ja, aber ich habe definitiv eine Faszination auch für diese ganzen Luchadors, die ja natürlich angefangen mit eben Rey Mysterio und der damals, wenn man da jetzt ganz, ganz früher geguckt hat, wenn man in die WWF doch reingeschaut hat, das war da auch für viele nochmal Neuland, wenn sie da jemanden sehen, der macht da krasse Moves und tanzt um die Leute herum, an ihnen herum und macht eben diese Highflyer-Moves. Das ist schon geil.
Oder und davor noch die WCW-Zeit, wo ja Rey Mysterio groß geworden ist, aber so jemanden wie Psicosis
oder
Juventud Guerrera. Ja. Also das war wirklich so der Sprung, dass man gesehen hat, alter Verwalter, so etwas gibt es ja.
Ja. Ja, genau. Und da tut sich ja gefühlt eine neue Welt dann auf die man sich dann auch einlassen kann, die dann auch in der Kultur, also kulturell wirklich dann auch in Südamerika wirklich sehr, sehr stark gefasst ist. Finde ich schon spannend.
Ja, Kit.
Ich habe
von einem so tiefen Underground Pay-Per-View komm halt du auf einem, wo wir so in die Ruhe kommen können, wo wir vielleicht uns sagen, ach, ist ja geil, kennen wir.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich chronologisch gehen möchte. Ich habe nämlich überlegt, ob ich vielleicht ganz, ganz, ganz früh reingehe, zum Beispiel in ja, so wirklich Kindheit von mir, bei der ich aber auch nicht mehr so viel weiß. Ich habe jetzt überlegt, so was wie zum Beispiel SummerSlam, noch in den 90ern. Irgendwie der Montreal Screwjob zum Beispiel, wenn euch das ja was sagt, hier dieser, was war es, Bret Hart gegen Shawn Michaels. Ich mache es aber, glaube ich, mir relativ
einfach. Das war übrigens nicht beim SummerSlam, aber okay.
Bitte? War das nicht beim SummerSlam?
Das war Survivor Series.
Nein. Guck mal, seht ihr? Da hätte ich schon verkackt. Boah, das glaube ich jetzt. Ja, okay. Alles gut. Nee, deswegen nehme ich, ich glaube, ich nehme so die Low-Hanging Fruit. Wir hatten es in der Vorbesprechung, hast du es schon mal kurz gesagt gehabt. WrestleMania, wie sie es gesagt haben, X7, also WrestleMania 17, das ja bei vielen so, ich sag mal, schon relativ weit oben ist in der Liste. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch mit reingenommen habt, aber ich fand das schon sehr, sehr geil. Jetzt auch irgendwie da nochmal, das war schon die Zeit, in der war ich schon ein bisschen raus aus der Nummer, hab mir aber, und das muss ich auch hier sagen, sehr viel, also bei mir ist das Ranking eher auf die einzelnen Matches so ein bisschen, auf einzelne Momente immer so festgelegt. Und X7 ist da definitiv auch noch mal so einfach. Wenn man jetzt so guckt, dass man da dieses ja, ich glaube, das größte Match da einfach war Stone Cold Steve Austin gegen The Rock. Das ist einfach dieses gefühlte ein unaufhaltsames Objekt, das auf ein nicht bewegbares Objekt trifft. Und hier einfach dann auch so einen krassen, ja, einfach so eine krasse ja, nicht Kontroverse, aber einfach so eine Storyline dann auch abgeschlossen hat, die einfach total, ja, total krass war. Ich sag mal, wie gesagt, nicht nur das, du hattest ja auch noch dieses Tables, Ladders, Scheiße, wie heißt es nochmal, TLC-Match? Ne? Was war das? Edge, Christians, Hardy Boys und
Dudleys.
Ja, genau. Das ja auch total abgefahren war, also auch hier, das war dann eher so ein, ich kannte das als Kind nur von Erzählungen. Wenn dann hier aus meiner Schule, wir hatten halt, das waren Pay-Per-Views. Du musstest früher für diese Dinger zahlen. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Ich glaube, es waren irgendwie $20, dass du dir das reinziehen konntest. Irgendwie für eine Woche in was auch immer das Äquivalent zu jetzt bei uns Premiere war. Ich weiß nicht, was die das in den USA hatten. Ich glaube, das war auch HBO oder so. Und ja, da war ich schon ein bisschen neidisch. Ich war halt so ein Kind der Mitte 90er, der sich das praktisch damals immer reingezogen hat. Aber hier, da, ja, da hätte ich schon gerne die Kohle gehabt, um mir das dann auch anzuschauen. Ich weiß nicht, habt ihr das mit bei euch, frage ich einfach direkt raus, habt ihr das bei euch in eure Liste aufgenommen oder nicht so? Seht ihr das nicht?
Nope. Also ich habe es nicht in meiner Liste.
Ich kann es auch nicht wirklich also ich meine, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. X7 ist ja so im Endeffekt das Ende oder die Hochzeit oder
dieser
die
Attitude.
WrestleMania, der Attitude Era. Ja, deshalb ist klar, dass sie immer so hoch gelobt wird. Mhm. Das absolute Highlight ist das TLC-Match. Also ja, ich weiß nicht, wie oft ich mir das schon angeguckt habe. Klar, das ist ein Spotfest vom Feinsten, aber es ist ein geiles Spotfest vom Feinsten. Es war das erste TLC-Match und für mich auch bis heute noch das Beste. Keine Ahnung, also Stone Cold gegen The Rock kann ich mich nicht wirklich daran erinnern an das Match, weil es auch nicht das einzige Stone Cold gegen The Rock Match war.
Nee, das nicht. Also das definitiv. Ich glaube, was halt viele da auch einfach mitgenommen hatte, war einfach dann auch dieses Eingreifen von Vince McMahon, das dann so ein bisschen diesen Heel-Turn dann auch angedeutet hat. Und ich glaube, das ist so, ich sag mal, popkulturell einfach deswegen ist dieses Matchup so, ich sag jetzt mal, so in Erinnerung geblieben. Teilweise auch mal. Ne, wir hatten, aber es gab ja auch noch andere Matches dann auch noch. Ich glaube, Undertaker hat dann auch noch mal gegen Triple H gekämpft. Das, wenn ich mich richtig erinnere, auch ganz schön lang ging. Und das ja
auch. Das ist halt Abstand das kürzeste von denen.
Findest. Ja, okay, ich müsste noch mal drauf.
Naja, also von den Undertaker-Triple H-Matches definitiv. Die, ja. die über die hatten Nenad und ich auch im ersten, glaube ich, gesprochen. Die waren ja am Schluss dann so 40 Minuten immer.
Ja, der Typ ist einfach krank. Also, ja, macht schon Sinn, dass der da jedes Mal wieder in seinen Sarg muss, um sich zu erholen. Ja, also dieses ganze, genau, dieses TLC-Match, das ist halt das absolute Highlight gewesen. Und ich glaube auch für das Main-Event, auch hier wieder einfach, dass du diese Story nochmal auf eine andere Ebene gehoben hattest mit dieser Fehde, die die dann hatten. Und generell auch der ganze Vibe mit dem Publikum und wie die halt reagiert haben, das ist schon geil. Also, ich habe mir das letztens nochmal angeschaut, ich fand das ganz cool, dachte mir also, ja, wie du sagst, Attitude Era, das ist nochmal sowas, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, da wollte man ein bisschen mehr edgy sein, da wollte man ein bisschen mehr vielleicht auch realistischer sein, hat mich damals halt nicht so abgeholt, jetzt heutzutage ist es irgendwie so camp und schlecht, in Anführungsstrichen, schlecht gespielt, dass es wieder so ein bisschen, dass man es in sein Herz schließen kann, sage ich jetzt einfach auch mal. Ja. Also, sage ich jetzt mal, das ist mein Platz hier.
Ist verständlich. Also, wenn man an so das große WrestleMania denkt, das, womit Wrestling so unheimlich groß geworden ist und dass, wenn man über einzelne WrestleManias spricht, wie die Qualität war und welches die besten waren, 17 ist immer das erste, was genannt wird. Hm. Verstehe ich auch. Ja, vor allem wegen dem TLC Tag Team Match. Das ist eben so das Ding. Weißt du, wie oft sieht man alleine den Spot, wenn Jeff Hardy da an den Titeln herum sich das hält und so von großer Höhe von der Leiter hin verpasst ihm Edge dann ein Spear. Das war etwas, alleine schon zur Dublin-Zeit, wo man sich gedacht hat, alter Verwalter, was stimmt denn mit euch Leuten nicht? Ja? Mhm. Aber das ist eben so, weißt du, das erste große Ladder-Match zum Beispiel war bei, ich glaube, das war WrestleMania 10 von Shawn Michaels gegen Razor Ramon. Und das war so das Ding, dass man gesagt hat, okay, man kann ja Leitern einbauen, ja, aber das jetzt noch Stühle und Tische hineinkamen, vor allem, weil halt so jedes der Tag-Teams so sein Zeug da hineingebracht hat. Ne? Also, dass man hat hier alleine die Stühle, das bekommen die ECW-Guys. Ja? Das heißt, das bekommen die Dudleys, weil in der ECW hieß es, wir hauen uns einfach in die Fresse, bis irgendeiner von uns beiden nicht aufsteht. Und das, die Idee alleine, dass man das so hineingebracht hat und machen konnte, war geil. Ja, und es ist so grandios einfach gewesen, weil es eine neue Art von Wrestling dir gezeigt hat, dass man sich bis heute daran erinnert. Von dem her, wie gesagt, von meiner Seite aus komplett verständlich, dass man WrestleMania 17 hier mit hineinnimmt.
Nice. Ich mochte die Gimmick Battle Royale. Ich glaube, das war so irgendwie, das war unter 5 Minuten das Match, wo so Leute Ü60... Wahrscheinlich waren sie gar nicht Ü60, haben damals so alt gewirkt, ihre alten Gimmicks noch mal kurz aufleben durften. Und innerhalb von 4 Minuten war das dann alles erledigt. Und ich weiß gar nicht, hat sie Iron Sheik gewonnen? Bestimmt hat sie Iron Sheik gewonnen oder sowas, der damals schon in der Jogginghose war, weil er nicht mehr in seinen alten Spandex gepasst hat. Da habe ich auch, für die Gimmick Battle Royale habe ich auch immer so einen kleinen Platz im Herz. Das war dann, ich glaube, das war so der Runterkommer dann nach dem TLC-Match, den man da auch irgendwie ein bisschen gebraucht hat. Okay, dann fange ich jetzt auch mal an. Ich hatte mich bei Nenads Introduction schon gewundert. Ich habe gedacht, wenn du jetzt das Gleiche sagst, was ich hier auf der Liste schon habe, dann würde ich mich sehr, sehr wundern. Aber dieses Fernsehserie hat mich kurz aufhören lassen. Ich habe das ja bei dem Road Rushmore immer so gemacht, dass ich so immer so ein bisschen was Unterschiedliches representen will. Also, dass ich jetzt nicht 4 WrestleManias nehme oder sowas. Deshalb nehme ich immer so ein bisschen was ganz Wildes. Wer von euch kennt denn Lethal Leap Year?
Lethal von Leap Year.
Nicht googeln. Von ja, Southpaw okay. Regional Wrestling.
Nö. Alter, oder wie tief du jetzt gerade hineingehst. War das aber nicht generell so eine Zeit, als so hier die Regional-Dinger so groß waren oder halt die Normalität waren in den 80er Jahren?
Ja, vielleicht, ne? Vielleicht sagt jemand Chad Chatterfield, Lance Catamaran, Chad Too Bad, Tex Ferguson. Hatte ich alles nix? Vielleicht, wenn ich sage Carl Anderson, Luke Gallows, John Cena, Fandango, das schon eher dann, oder? Das sind schon eher Namen, die man kennt. Ja, es war im Jahr 2000 und jetzt hätte ich mich vorbereiten müssen.
Ach.
2017. Als auf dem WWE-YouTube-Kanal alte Episoden von einer Wrestling-Liga aus den 80ern, nämlich Southpaw Regional Wrestling, hochgeladen wurde. Und ziemlich schnell hat man gemerkt, Moment, dieser Typ, der da sich Lance Catamaran nennt, der sieht aber ganz schön aus wie John Cena mit der Perücke. Chad Chatterfield sieht aus wie Fandango mit Perücke. Das war ein leider sehr kurzlebiges Projekt. Es gab zwei Staffeln von Southpaw Regional Wrestling in Videos, die immer so an die 5 Minuten waren, die auch einfach kontextlos dort hochgeladen wurden. Das wurde nicht irgendwie bei Raw oder bei SmackDown thematisiert. Und in diesen zwei Staffeln hat man auf Lethal Leap Year hingearbeitet. Der große Pay-Per-View, der bei Southpaw Regional Wrestling bald anstand. Spoiler, Lethal Leap Year musste ausfallen, weil sie gemerkt haben, dass in diesem Jahr kein 29. Februar existiert. Deshalb hat es leider nicht stattgefunden. Ich würde aber gerne diesem Projekt Southpaw Regional Wrestling hier Tribut zollen und habe deshalb Lethal Leap Year als meinen ersten Top-Pay-Per-View genommen.
Okay.
Wenn ihr die Zeit habt, ist es wirklich nicht viel. Es sind insgesamt vielleicht so eine Stunde an Material. Gerade die erste Staffel ist sehr, 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 sehr lustig. Und sind sehr viele Wrestler, na gut, John Cena hat es mal ausgeklammert, die vielleicht normalerweise nicht unbedingt im Rampenlicht stehen oder damals standen bei der WWE, die hier so ein bisschen scheinen konnten, die so ein bisschen zeigen konnten, was für schauspielerisches, was für komödiantisches Talent sie auch haben, die sich halt alle in diese klassischen Rollen, die es überall in den 80ern in den Territorien gab, reindenken. Wir hatten zum Beispiel noch John Harper, also Luke Harper, beziehungsweise Brody Lee, hieß er, glaube ich, später, der La Barba Grande spielt. Wir haben bis heute, wissen wir nicht, wer im Kostüm für Sea Creature stand. Wir haben die Surf Dudes with Attitudes. Das waren damals die Ascension, Connor und Victor, die keine Rolle im wöchentlichen Programm gespielt haben, aber da ein bisschen aufblühen konnten. Das macht alles sehr, sehr viel Spaß. Und die große Story dahinter war, dass Mr. McElroy, gespielt von Tyler Breeze, die Company quasi platt machen will und alle Wrestler sich dagegen stellen und unbedingt wollen, dass Lethal Leap hier stattfinden kann, dafür extra Kulissen bauen. Und das immer wieder von dummen Sequenzen im Wrestling-Ring unterbrochen wird. Und am Ende muss man feststellen, ja, es ist gar kein Schaltjahr. Deshalb gibt es kein Lethal Leap hier, deshalb muss der Pay-Per-View ausfallen. Bisschen Liebe für dieses kleine Projekt, Southpaw Regional Wrestling. Guckt euch das gerne an.
Das ist absolut wild und super nischig und liebe ich. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass, what the fuck? Da kommst du mit dem richtigen nischigen Wissen hier an. Und ich dachte, genau, Nenad, dass du hier das hier machst. Aber ich werde immer wieder überrascht.
Man kann über nischig diskutieren. Also ich behaupte mal, das Pay-Per-View, das ich als nächstes drin habe, hat man vielleicht auch mitbekommen im breiteren Kosmos. Zumindest, wenn man sich ein Ticket dafür geholt hat und in London zu dieser Zeit war. Wir sind nämlich bei AEW All In 2023, als Wembley quasi ausverkauft wurde und über 70.000 Menschen dort waren, man sich gedacht hat, ey, im Stadion Wrestling, was die WWE einst gemacht hat, das können wir auch machen. Und alleine, dass es dazu gekommen ist, war so ein alter Verwalter. Das funktioniert ja tatsächlich. Und dabei zu sein, sich das ansehen zu können, dass das so gemacht wurde, war unheimlich geil. Ein paar richtig, richtig, richtig tolle Matches, die es damals eben so dort gegeben hat. Ja, alleine schon als Opener hat man CM Punk gesehen. Mhm. Ne? Also man kann dazu stehen, wie man will. Ich glaube, wie ich dazu stehe, sollte man wissen. Also Spoiler, ich bin kein großer Fan von ihm. Darby Allin und Sting hat man gesehen als Tag-Team, was auch ziemlich cool ist, dass man hier so den Mentor des etwas weirden Kerls, der aber nicht so typisch weird ist, sondern so sich denkt, Körper, wer braucht das schon? Keine Ahnung, eines der vielen, ich glaube, viermal haben sie mittlerweile gegeneinander gecatcht, die Young Bucks gegen FTR, ein richtig arges, ich nenne es mal Stadium Stampede Match hat es gegeben, wo man sich einfach gedacht hat, auch unser Körper ist egal, wir haben da so viel Blut hinaus und so viele Gegenstände über die Fresse, dass es nur so geht, bis zu dem hin, dass man dann im Finale oder Main Event dann gesagt hat, zwei Best Friends, die zur damaligen Zeit so verkauft wurden als Best Friends, können wir hier bringen und am Ende dann sagen, MJF, so der große hausinterne Name, steht eben da gegen einen ehemaligen WWE-Namen, zumindest der bei NXT sehr, sehr groß war, nämlich Adam Cole. Wir bringen das hier zu einem wirklich, wirklich tollen Ende und bringen da auch ein paar, ich nenne es mal Zitate oder Anspielungen auf sehr, sehr große Wrestling-Matches und große Characters, die es eben so gegeben hat, ne? Unter anderem, nur mal ein Beispiel zu nennen, da wurde mal ein Tisch auf die Matte gehaut, oder ein Tisch, ein Stuhl auf die Matte gehaut, dann dem anderen zugeworfen, der andere dachte sich, ich lasse mich nicht verarschen, werfe es zurück, und das wurde dann einfach so 3-4 Mal gemacht. War cool, war schön. Das Ganze, muss man aber auch ehrlich sagen, hat ein bisschen einen faden Beigeschmack. Denn wie gesagt, bei AEW gab es damals so einen Typen namens CM Punk. Und der hat sich gedacht, das, was ich hier sage, vielleicht auch den jüngeren Menschen draußen, das haben sie gefälligst zu befolgen. Und wenn ich ihnen sage, sie haben kein echtes Glas zu verwenden in ihren Matches, dann werden sie das auch nicht verwenden. Bis eben Jungle Boy gesagt hat, leck mich am Arsch, hier, Auto, hau dagegen, Real Glass, Cry Me a River. Und das Ganze ist in so einer leichten Auseinandersetzung dann hinter den Kulissen gekommen und das Ganze war dann eben so der Startpunkt des großen CM Punk und AEW driften auseinander und CM Punk sagt irgendwann einmal, hey, ich habe zwar hier lange Probleme mit der WWE gehabt und wir haben uns hier nicht im Besten getrennt, aber weißt du was, man kennt mich ja noch, ja, ich bin ja noch ein großer Name. Komm, ich werde mich da mit Paul Levesque wieder anfreunden und ich komme wieder groß raus. Also, ja, das ist so ein kleiner Negativpunkt, aber so das Pay-Per-View als Pay-Per-View ist eben so nicht einzigartig geworden, aber so eine Art Startschuss und so etwas Unbekanntes, ja, dass man auch gesagt hat, auch außerhalb der USA, so weit außerhalb der USA, nämlich in Europa, können wir groß sein und können etwas Einzigartiges hier schaffen, was sich auch die WWE sehr, sehr lange Zeit nicht getraut hat. Und wir aber so als der, nicht nur mit dem Konkurrent, aber als die Alternative, zeigen das auch, dass wir das können.
Und ich finde es gut, dass sie diesen Stein wieder ins Rollen gebracht haben, weil, also die WWE hat sich dann ja wieder drauf eingelassen, hat Pay-Per-Views gemacht in England, in Wales, in Frankreich, in Deutschland, ja, jetzt auch schon ein paar Mal. Und wenn man da sieht, was für eine Energie in diesen europäischen Arenen auf einmal ist im Vergleich zu den US-amerikanischen, ne? Angefangen mit Randy Orton läuft rein und alle singen sein Entrance-Theme mit und dass dann auch solche Typen, die gefühlt im Wrestling-Business alles gemacht haben, noch dastehen und Gänsehaut kriegen wegen der Atmosphäre, die da entsteht, das ist schon geil und das ist zum Großteil hier AEW mit zu verdanken, die da so ein bisschen die Pioniere wieder gemacht haben. Ich hätte schwören können, dass das länger her ist. Also 2023 kommt mir nicht so lange her vor. Ich hätte gedacht, das ist bestimmt 5-6 Jahre her. Aber klar, so mit diesem Jack Perry und CM Punk-Dings. Ich meine, es war ja dann Survivor Series 2023, als CM Punk zurückgekommen ist zur WWE. Oder war das 24? Ich wüsste schon gar nicht mehr, wie lang es dann wirklich gedauert hat von der Eskalation quasi bei AEW, bis er dann bei WWE wieder unter Vertrag stand und die Hölle zugefroren ist und ein Cult of Personality gespielt ist.
Das dürfte 24 gewesen sein, weil CM Punk ja auch deswegen ein Suspension bekommen hat, das über mehrere Monate dann noch ging und irgendwann hat er sich dann verletzt, aber sein Vertrag hat ja immer noch gedauert, bis er dann erst rausgehen konnte, 24. Bilde ich mir zumindest an.
Okay. Kann, ja, wie gesagt, da bin ich jetzt
nicht also so, zumindest so, war er bei, ich glaube, WrestleMania 40 auch irgendwie involviert als Kommentator, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, genau. Ich glaube, ich gehe da mit 24. Gut, dass ihr sagt 24. Ja, was los? Entschuldigung. Du wolltest was sagen.
Ja, aber dann müsste es 23 gewesen sein, weil WrestleMania 40 war ja 24.
Richtig, ganz genau.
Egal. Ist es nicht so dramatisch. Mhm.
Aber gut, dass du 24 sagst, weil tatsächlich WrestleMania 40 habe ich für mich genommen. Als meinen nächsten Pick. Ich würde sagen, ich glaube, ein Jahr, ich glaube, bei 39 oder 38 hat sich bei mir so das Interesse wieder so weit gesteigert, dass ich mir auch wirklich die WrestleManias dann aktiv dann auch anschaue. Und zumindest in den letzten, drei, vier Jahren, also WrestleMania 40, war da schon sehr, sehr geil, muss ich sagen, für die Matches, die hier dann auch gezeigt wurden. Und vor allem, ich sag's auch nochmal, ich bin jemand, der einfach ein Fan davon ist, von bestimmten Matches, die einfach da legendär sind und vielleicht auch, was sie für die einzelnen Wrestler, für die Akteure bedeuten. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, auf was ich hinauskomme. Es geht auf die Finish der Story, Geschichte, ein, in der in WrestleMania 40 dann endlich, oder was heißt endlich, ja, Cody Rhodes der Champion wurde, indem er in Nacht Nummer 2, muss man ja auch sagen, das war ja auch das erste Mal, dass ein WrestleMania über zwei Abende lief. Genau, einmal mit, was war es denn jetzt? Ja, einfach, dass du einfach mehr Zeit hattest, um hier die ganzen Stories, die sich wirklich hier auch nochmal zusammengeführt haben, auszuführen. Und vor allem auch nochmal irgendwie so einen Cliffhanger einzubauen jetzt für die zweite Nacht. Weil in der ersten Nacht hattest du praktisch ja am Ende ein Tag-Team mit The Rock und Roman Reigns. The Rock erstmal auch schon wieder hier, what the fuck, gegen Cody Rhodes und Seth Rollins. Dass Cody Rhodes ja dann auch verloren hat. Was auch bedeutet, dass hier, was war das, welches Gimmick griff dann Bloodline Rules, glaube ich, hieß das. Ne? Und ja, das war dann halt auch schon wieder auch so ein Ding, so, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Was aber dann am Ende dazu führte, trotz dessen, dass eben Cody Rhodes in der zweiten Nacht gegen Roman Reigns, der zu dem Zeitpunkt wie lange Champion war? Über 1000 Tage, oder? Über 1300 Tage wahrscheinlich sogar. Damit auch endlich besiegen konnte mit, fand ich schon einem emotional sehr, also für mich sehr emotional sehr geladenen Match war. Ich fand, beide Abende waren sehr, sehr amüsant. Wenn man jetzt zum Beispiel auch in der ersten Nacht dann ausschaut, der Kampf Sami Zayn gegen Gunther. Ich glaube auch hier, Hintergrundwissen, es gab ja dann irgendwie, eigentlich hätte Sami Zayn ja nicht gegen Gunther antreten sollen. Das wäre ja eigentlich Brock Lesnar gewesen. Da gab es aber dann ja die Geschichte, weswegen er nicht dort war. Und ja, Rhea Ripley und Becky Lynch für den Women's World Title, der fand ich auch sehr, sehr stark, war für mich dann auch das erste Mal, dass mir Rhea Ripley aufgefallen ist als Wrestlerin. Wie gesagt, ich war davor einfach noch nicht so krass involviert dann auch. Aber das war auch wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr cool. Und da auch für mich das erste Mal dieses Gefühl da, okay, und das hört sich jetzt richtig doof an und ich möchte da jetzt nicht ignorant wirken, aber Alter, Frauenmatches sind einfach auch total abgefahren krass. Und das war für mich eine kleine Überraschung. Klar, ich hatte schon irgendwie Matches von Asuka, von der ich ja auch ein sehr großer Fan bin, die ich immer mal wieder auch hier gesehen hatte. Aber jetzt so eine Rhea Ripley, die einfach so eine richtige krasse Powerfrau, sage ich jetzt, aber einfach so eine richtige Überfliegerin ist, nicht mit Fliegen, sondern einfach mit purer Kraft. Das war absolutes Highlight für mich. Genau. Und auch so, das hörte auch nicht auf. Gerade, wie gesagt, dieser große Story-Payoff, den wir dann halt eben in Nacht 2 hatten, mit dem Match, das irgendwie dann auch total abgefahren wurde, dann am Ende dann dieser Moment, wenn The Rock so fast triumphierend schon über Cody Rhodes steht und dann das Licht ausgeht und du nur diese Glocke hörst und alle sich denken, what the actual fuck, wie kann denn das sein? Licht geht an, Undertaker steht da, haut ihn kurz um, Licht geht aus, er ist wieder weg. Es sind solche Momente, das sind natürlich solche so Momente, in denen, wie als würdest du einem Kleinkind irgendwie so einen Schlüsselbund vorhalten und damit rascheln. Das holt einen natürlich dann extrem ab. Fand ich trotzdem sehr, sehr geil. Und insgesamt, ja, doch ein sehr gutes, ausgeglichenes Line-Up. Ich fand das jetzt auch nicht so krass, dass jetzt zum Beispiel auch dass es eben auf 2 Nächte ausgelegt war. Ich fand so im Nachhinein, weiß jetzt nicht, Fabian Nenert, was ihr davon haltet, dass man das eben jetzt auf 2 Nächte ausweitet, fand ich auch interessant und cool, weil mehr Matches, mehr Wrestling, eigentlich immer nice. Ja. Vielleicht auch nochmal kurz nochmal so ein quasi Shoutout an Logan Paul, also man kann von ihm halten, was man möchte. Der hat da einen wahnsinnig guten Job gemacht, der macht einen verdammt guten Job als Heel. Ich möchte das gar nicht irgendwie dem nicht zu viel zusprechen. Ich glaube, Fabian, wir hatten das auch schon mal erwähnt gehabt, als wir über WrestleMania gesprochen haben. Ich glaube, war das WrestleMania 40, über das wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen hatten? Oder war das doch eine davor? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nicht.
Wir hatten mit Kotter mal die Folge, aber die ist schon deutlich länger her.
Ja, stimmt. Aber ja, Logan Paul, love to hate him. Und er macht leider als hier tatsächlich eine gute Figur hier jetzt gegen Randy Orton und Kevin Owens war das, glaube ich, Triple Threat Match, auch sehr, sehr stark.
Also vielleicht kleine Korrektur, es war nicht die erste WrestleMania, die auf 2 Nächte war. Das war wirklich WrestleMania 37 schon so. Ja.
Entschuldigung.
Das ist auch die gute Entscheidung gewesen, weil ich sag mal, die Menge an Matches hat gar nicht unbedingt zugenommen, aber wir haben halt kein fucking 7-Stunden-Event mehr, sondern es wird auf 2 Nächte aufgeteilt, die dann so 3, 3,5 sind und das ist schon deutlich einfacher verträglich, finde ich. Ich glaube, 40 war auch die letzte WrestleMania, die ich live gesehen habe. Also letztes Jahr glaube ich nicht, dieses Jahr habe ich es auch nicht vor. Und ich sag mal so, in dem Moment, als es passiert, also Nacht 1, Nacht 2.
Nacht 1 war nicht so geil. Event. Nacht 2 war besser. Fand ich.
In dem Moment, in dem ich es gesehen habe, fand ich es gut und war dann auch, Roman wird dethroned, finde ich gut. Und da haben mir die ganzen, also dieses komplett overgebookte Finale, die Usos kommen natürlich, Solo Sikoa, John Cena, The Rock und dann steht auf einmal der fucking Undertaker im Trainingsanzug da. das war auch so surreal und in dem Moment war es cool, so im Nachhinein, weiß ich nicht, finde ich es schwierig, es war komplett zugeklatscht mit
es ist alles ein Key-Jangling-Moment, ja.
Es war halt so, das wäre so ein Season-Finale gewesen und dann mach 3 Monate nichts, dann können die Leute das verdauen, aber das ist das, was ich vorhin gemeint habe, es ging halt dann direkt weiter.
Es ging direkt den Montag rauf weiter, ja.
Und was mir da halt so ein bisschen im Dorn im Auge ist, die Road to WrestleMania, also dieses Cody gewinnt zum zweiten Mal den Rumble und dann gibt er sein Recht irgendwie an The Rock ab, weil The Rock sagt, ja, durch den TKO-Merger, ich bin jetzt hier wieder relevant und dann die Fans sprechen sich dagegen aus und dann wird so hingestellt, als wäre das von Anfang an der Plan gewesen und dann rudert man doch wieder zurück. Das war einfach alles irgendwie so ein bisschen unschön. Hat das dann so im Nachhinein ein bisschen getrübt. In dem Moment, in dem es war, gebe ich zu, war ich auch zufrieden, fand es auch cool.
Ich fand es halt schön, dieses, also wirklich, dass eben Cody Rhodes sozusagen, ne, dieses Ganze im Hintergrund, wenn man dann auch noch mal schaut, ja, mit Dustin Rhodes, mit seinem Vater, mit Dusty Rhodes, die da auch irgendwie nicht so die geilste Beziehung zueinander hatten, aber dann auch hier endlich dann sozusagen der Titel dann in die Familie eingeht. Das war schon, fand ich, ein sehr schöner Payoff-Moment. So, und da schaue ich tatsächlich auch gerne nochmal zurück. Also das muss ich da halt schon sagen. Da bin ich vielleicht einfach auch emotionaler unterwegs, was das angeht. Und ja, da denkt man sich zurück, da denkt man zurück an, was war es, was Dashing Cody Rhodes und ja, wie, oh shit, ich wollte gerade Gold
das. Das fand ich cool.
Ja.
ja. Mit dieser Maske, mit dieser Gesichtsmaske, nachdem Rey Mysterio ihm die Nase gebrochen hat, das fand ich irgendwie ein cooles Gimmick.
True. Okay, gehe ich mit, gehe ich mit. Ja. Ja, weiß ich. Also, die sind, und dann aber Stardust dann auch nochmal und denke mir so, okay, da machst du dich gerade irgendwie ein bisschen zum Affen. Klar ist eine Anspielung eben auf Goldust auch, aber trotzdem finde ich geil, dass er dann sozusagen so sein, ich sag jetzt mal, seine Nische gefunden hat, so seine Base dann auch und da jetzt sozusagen weitergeht, finde ich voll okay. Ja.
Ich kann da nicht sonderlich viel dazu sagen, weil ich als AEW-Fanboy habe das natürlich nicht gesehen.
All good.
Vielleicht hast du bald nächstes gesehen. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück ins Jahr 2006. Das ist ein Pay-Per-View. Ich glaube, der ist nicht gut. Ich glaube wirklich, dass ich habe mir die Matchcard wieder angeguckt. Ich hätte sie mir nicht angucken müssen, weil ich weiß sie eigentlich auswendig. Sie ist nicht gut. Aber das war eine der ersten Wrestling-DVDs, die ich hatte. Ergo habe ich das so oft angeguckt. Es geht um das Royal Rumble 2006. Das Royal Rumble, das Rey Mysterio für Eddie Guerrero quasi gewinnen durfte. Der große Rey Mysterio World Title Push. Leider hat es nur zum World Heavyweight Championship gereicht.
Außerdem guckt Eddie Guerrero aus der Hölle zu, wie Randy Orton gesagt hat.
Eddie guckt aus der Hölle zu, ja. Und Kurt Angle mischt noch auch noch ein bisschen mit, weil er der World Champion war zu dem Zeitpunkt. Was haben wir auf dieser Card? Wir haben ein Cruiserweight Open als der große Gregory Helms. Oh mein Gott, Gregory Helms Return. Das wurde uns damals als Riesending verkauft. Wer ihn nicht kennt, der Hurricane.
Aber ist Hurricane zurück, war cool. Also.
Hurricane war cool. Gregory Helms war nicht cool.
Nee, das stimmt.
Aber wer cool war, Paul London, Kid Cash, Funaki fand ich immer witzig. Jamie Noble, ja, Nuncio, war auch ganz lustig. Die hatten das Opening-Match für die Cruiserweight Open. Wir hatten Mickie James, die auch so in der schwierigen Phase war mit ja, sie ist die Stalkerin von Trish Stratus und sie hat sich in sie verliebt, was dann auch alles bei WrestleMania 22 kulminieren sollte. Wir haben den Boogeyman in einem 2-Minuten-Match gegen JBL, dass der Boogeyman natürlich gewinnt, indem er JBL hat Würmer fressen lassen. Und dann war der Royal Rumble nicht mal das Main-Event, sondern wurde dazwischen reingeschoben, dieser Moment, weil eigentlich wollte man gar nicht, dass Rey Mysterio das gewinnt, aber ja, es hat halt in die Story gepasst. Eddie Guerrero ist im November zuvor leider verstorben und deshalb hat man darauf alles aufgebaut. Rey Mysterio hat einen neuen Rekord aufgestellt mit, glaube über einer Stunde im Royal Rumble.
Eine Stunde und 2 Minuten.
Er durfte auch nicht als Nummer 1 gewinnen, sondern als Nummer 2 ist er reingekommen. Danach gab es dann noch John Cena gegen Edge und Kurt Angle gegen Mark Henry. Und also Kurt Angle gegen Mark Henry, das war auch nicht der Hall of Pain Mark Henry, sondern das war der Mark Henry, der sich kaum bewegen konnte irgendwie im Ring. Weil wenn ich das jetzt so angucke, ist es schon alles sehr schwierig, was da passiert ist. Der Royal Rumble an sich war ganz nett und das war eine schöne Headscissor, mit dem Rey Mysterio Randy Orton am Schluss eliminiert hat. Aber ich habe dieses Ding ungelogen 50 Mal, wenn es reicht, dieses komplette Event gesehen. Weil das war eine der wenigen Wrestling-DVDs, die ich hatte. Und ich kann mich doch daran erinnern, in so einem Urlaub, da waren wir im Allgäu. Wir gehen ja schon sehr lange mit der Family ins Allgäu.
Ah, das gute Fischbach,
und
oder?
Da war ich dann so fischen.
Fischen,
okay. Das war 2006, dann habe ich wahrscheinlich 2007 so die DVD gekriegt, weil das hat man dann ja auch nicht sofort bekommen, sondern das hab ich damals über die Power Wrestling, über den Shop irgendwie bestellt. Und dann wäre ich wahrscheinlich so 15 gewesen sein. Damit 15 geht man nicht mit den Eltern wandern, sondern man nimmt seine PlayStation 2 wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt mit in Urlaub und guckt dort einfach die ganze Zeit die DVD von Royal Rumble an. Und das ist irgendwie sehr bei mir hängen geblieben, weil das, glaube ich, so meine vielleicht blauäugigste Wrestling-Phase auch noch war, ne, wo man halt nicht so overexposed war durch die ganzen Sachen, die man im Internet liest, sondern man hat das einfach angeguckt und hat sich gedacht, ach, das ist doch schon irgendwie alles ganz cool. Und Das hat sich so bei mir eingebrannt, der Royal Rumble 2006. Das war auch noch die Zeit, wo die WWE sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben hat, wo man schöne Kulissen irgendwie hatte. Also man hatte da, ich weiß gar nicht, warum das Thema irgendwie Römisches Reich war, aber es war es aus irgendeinem Grund. Schon auf dem Plakat sind die McMahons alle so in, ja, Cäsar- und Senatskleidung. Die Typen, also die Arena war geschmückt wie das Kolosseum. Man hatte quasi vor den Eingangstüren für die Wrestler for the Entrance Tunnel zwei so Centurios stehen, die dann immer die Tür, das Tor aufgemacht haben. Das hat irgendwie alles stimmig gewirkt. Das war auch noch die Zeit, wo man so kurze, ja, Skits will ich gar nicht sagen, aber so kurze Clips zwischen den Matches hatte, wo dann jeder Wrestler Backstage gegangen ist und seine Nummer gezogen hat. Und da hat man dann schon erahnen können, okay, ja, anscheinend ist Ray von Eddie getestet worden, weil er zieht seine Nummer und guckt dann so in den Himmel und sagt, ah, Eddie. Das ist alles mega cringe, aber das, Alter, ich habe das so oft gesehen. Das ist das ist einfach, ja, das ist bei mir immer eingebrannt. Ich werde mich immer an diesen Royal Rumble erinnern können. Und das ist stellvertretend für diese Zeit, wo es einfach auch ein bisschen schön war, nicht so viel zu wissen und nicht alle Hintergrundgeschichten und alle Dirt Sheets zu lesen und genau zu wissen, was passieren wird, sondern sich einfach noch so ein bisschen drauf einlassen konnte. Deshalb der Royal Rumble 2006, auch wenn er ganz objektiv betrachtet nicht der beste Royal Rumble aller Zeiten ist, hat es bei mir in meinen Mount Rushmore geschafft.
Verstehe ich vollkommen, alleine, weil es so das erste große Pay-Per-View ist, das du gesehen hast. Bei mir könnte ich 1:1 dasselbe über WrestleMania 8 sagen. Das ist so, man denkt daran zurück, immer mal wieder. Und das ist ja der Teil, warum man irgendwann in der Kindheit, in der Jugend gesagt hat, ey, ich setze mich mit Wrestling auseinander. Und manchmal bleibt man dann irgendwann hängen, ja, und zieht das auch durch sein ganzes Leben lang. Manchmal ist das dann so ein Ding, dass man gesagt hat, ja, gehört zu meiner Kindheit dazu. Aber klar, wie gesagt, alleine aus dem Grund, ey, also ich bin jetzt nicht böse deswegen, aber ja, verflucht nochmal, dieser Pay-Per-View ist so merkwürdig auf so vielen Ebenen. Ist aber vollkommen okay, dass du den drin hast.
Sehr schön.
Ja, ein Pay-Per-View, den ich mit drin hatte, hatten wir in der letzten Mount Rushmore-Folge schon drinnen, weil da habe ich über das große Go-Home-Segment von dem Pay-Per-View schon gesprochen. Ich habe über ein Match dieses Pay-Per-Views schon gesprochen. Wir befinden uns nämlich in Chicago. Das ist tatsächlich bei AEW etwas, was, naja, Tradition geworden ist, dass man All Out in Chicago bringt. Und das All Out 2024 war dementsprechend auch in Chicago. Und All Out 2024 hatte ein paar unheimlich geile Matches. Wir haben alleine Will Ospreay gegen Pac in einem Match, wo, naja, die einfach zeigen, wir zwei sind zwei Briten, die irgendwann dort das Wrestling gelernt haben und die zwar von zwei leicht unterschiedlichen Generationen sind, also Pac, oder wenn ihr in der WWE drin seid, kennt ihr ihn eher als Neville oder Adrian Neville, wie er dann hieß, der, naja, international groß geworden ist, der so in der ersten großen britischen Wrestling-Szene, die dann halt so eine Art von High-Flying-Wrestling gebracht hat, rausgekommen ist. Und Will Ospreay war eben so der Große, der 5-6 Jährchen danach das eben gemacht hat. Ja. Und alleine, dass es dieses Match gab. Ey, alter Verwalter, da gab es Moves, wo man sich gedacht hat, wie zum Teufel kann das sein? Also die Gravitation hat mit euch eigentlich gar nichts am Hut, hat nichts zu tun. Und das macht so unheimlich viel Spaß. Also AEW, was sie machen auf ihrem YouTube-Channel, ist, dass sie immer mal wieder ein paar Matches, die es irgendwo mal auf einem Pay-Per-View von ihnen gab, in kompletter Länge dorthin stellen. Das ist eins der Matches, das wurde schon vor einigen Monaten dorthin gestellt. Ein anderes dieser Matches, das ebenfalls auf YouTube zu sehen ist, also bei dem Pay-Per-View, war das Lights-Out-Match zwischen Hangman Adam Page und Swerve Strickland. Ich habe schon in der letzten Mount Rushmore-Folge darüber gesprochen. Das ist so einzigartig im Mainstream, weil man so eine Art von Match dort nicht sieht. Hört euch bitte die Folge von damals an. Ich habe schon gesagt, was daran so einzigartig und geil, aber vielleicht auch nicht ganz so geil ist, je nachdem, auf welche Art von Wrestling man steht. es gab einen Streetfight zwischen zwei Damen, nämlich Chris Statlander und fucking shit, Willow Nightingale, die sich auch gedacht haben, ach hier, wenn die Männer am Ende sich so ein paar Sachen auf die Birne schlagen und sich denken, eine Spritze kann was aushalten, bringen wir es halt rein im Match, dann kriegen wir zumindest so ein paar kleinere Sachen hinein. Ne? So etwas wie Reißzwecken, warum nicht? Leuchtstoffröhren, warum nicht? Ja, Stühle, wer braucht schon Stühle da draußen? Aber das ist so ein Damenmatch, das echt sehr, sehr viel drauf hat und was auch als eine Art Ende der Story von den beiden sehr, sehr gut zusammenpasst. Es war eins der ersten großen Matches von Kazuchika Okada, als er zur AEW gekommen ist. Mercedes Moné, Sasha Banks, wirst du sie eher kennen, lieber Kit, hat eines ihrer unheimlich vielen Pay-Per-View-Matches gezeigt bei AEW und denen auch gezeigt, okay, egal wer die andere Dame auf der anderen Seite ist, ich bringe mit ihr ein hervorragendes Match zusammen, kann ich auch hier dazu sagen. Ich muss wirklich lange darüber nachdenken, ob es da ein Match gab, bei dem ich sagen kann, kann man eigentlich vergessen, ist nicht ganz so gut oder vielleicht richtig scheiße. Nein, das war einfach so ein Ding, wo man halt ein geiles Match nach dem anderen gebracht hat. Auch wenn es so ist wie oft bei AEW mit den Pay-Per-Views, unter 5 Stunden kommt man da nur sehr schwer zusammen. Hier eben auch alleine schon, weil dieses Main-Event zwischen Strickland und Adam Page, wo ihr knapp 2-jährige Story zu einem Ende gekommen ist, zu einem sehr würdigen Ende gekommen ist, knapp eine Dreiviertelstunde dauert. Aber Leute, guckt euch dieses Match auf YouTube an zumindest, guckt euch Will Ospreay gegen Pac an zumindest auf YouTube. Ihr werdet mir danken.
Ich hab's gesehen, das Lights-Out-Match. Lights-Out-Match, den du mir das letzte Mal so ans Herz gelegt hast. Ja. Es macht schon, also, es macht Spaß, hört sich komisch an, aber es macht schon Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Ey, was ist da für Spots gehabt? Alter Verwalter. Aber gut, ja. Gucke ich mir tatsächlich auch mindestens 2-mal jährlich an, weil so etwas sieht man normalerweise nicht. Ja, aber hey, ist geil.
Sehr schön.
Welches Event hattest du jetzt vorhin noch mal gesagt, wo du jetzt gemeint hattest, ja, hier, da wurde noch so viel Wert gelegt auf, ja, Kulisse, auf einen bestimmte Vibes, die man hier erzielen wollte. Du hattest jetzt speziell irgendwie Togas und so genannt, ne?
Ja, genau, beim Royal Rumble 2006.
Genau, richtig. Ich wollte noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar tatsächlich wollte ich, und hier gehen wir auch in die Richtung, die jetzt auch Nena kurz angesprochen hatte, das erste WrestleMania. Ich habe jetzt kurz überlegt, soll ich vielleicht hier einfach anführen, dass ich, dass mein Mount Rushmore auf jeden Fall dieses legendäre Matchup war, in dem ich mit meinen 3 Brüdern ein quasi Royal Rumble gegeneinander gekämpft haben, als wir respektive 2, 8, 10 und 12 Jahre alt waren. Aber das hat keiner gesehen. Es wurde kein Geld dafür ausgegeben. Deswegen war das auch kein Pay-Per-View. Deswegen habe ich so ein bisschen überlegt, so, was ist so das erste WrestleMania, an das ich mich so bewusst erinnern konnte, das ich auch teilweise gesehen hatte und vor allem auch irgendwie, ja, so für mich so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Deswegen habe ich jetzt für mich eines genommen, das 1993 war, das WrestleMania 9 nämlich. Ist vielleicht jetzt nicht das, zählt jetzt vielleicht nicht unbedingt als eines der, ich sage jetzt mal, legendärsten WrestleManias überhaupt, aber wenn ich mir so das Matchup an, die Matchups anschaue, wenn ich mir auch noch mal anschaue, was ich zu der Zeit, was ich von der vom Wrestling generell gehalten habe, da war das schon, das waren so schon die Creme de la Creme, sage ich jetzt mal, an Leuten, die da jetzt aufgetreten sind. Hier nur kurze Storytime, es gab früher diese WWF-Sammelkarten, vielleicht kennt ihr die ja auch noch mit diesem gelben Rand, mit den Charakterprofilen. Und ich habe immer die doppelten Karten von meinen Brüdern bekommen. Unter anderem waren das dann eben Papa Shango, der hier auch mitgekämpft hat gegen Tito Santana, hat aber verloren. Ein bisschen schade. Tatanka gegen Shawn Michaels. Tatanka hat hier gewonnen. Wo auch, ich sage jetzt mal wirklich, auch hier wieder die Wrestler, fand ich, da hat man noch ein bisschen mehr draus gemacht. Da hat man noch ein bisschen mehr Gimmicks gehabt. Steiner Brothers, Tag Team Match gegen die Headshrinkers. Samu Fatu und genau Rick Sky Steiner und Scott Steiner. Aus irgendeinem Grund ja Doink the Clown, okay, gegen Crush. Scott Hall, also damals noch Razor Ramon. Gegen Bob Backlund. Und dann hier, und das fand ich auch interessant, dass Wrestler damals halt eben auch gerne mal noch am gleichen Tag mehrfach dann auch gekämpft haben, sage ich jetzt mal. Money Inc., Ted DiBiase, Irvin Scheister gegen Hulk Hogan und Brutus Beefcake. Genau, Hulk Hogan hat an dem Tag dann auch noch mal ganz am Ende gegen Tatanka gekämpft, nicht gegen Tatanka, Entschuldigung, gegen Yokozuna gekämpft. In einem Match, das 22 Sekunden lang ging. Das finde ich auch einfach.
Das war so lächerlich.
Das ist absolut das wild. So, du hast diesen Platz, den Yokozuna sich erkämpft hat im Royal Rumble. Und dann war der Kampf einfach nach 20 Sekunden vorbei. Davor hat Yokozuna noch Bret Hart besiegt. Um dann auch noch, ja, hier jetzt diesen Singles-Match da noch mit reinzugehen. Ja. Was für eine Witznummer irgendwie, gefühlt.
Das war da, wo man mit dem blauen Auge rauskam, oder? Mit der USA-Flagge natürlich. Weil wir können ja nicht WrestleMania damit enden lassen,
dass
ein asiatisch aussehender Wrestler, der als
schön,
Japaner.
Ich wollte gerade sagen, schön, dass du sagst.
War,
ja, genau, richtig.
das Ding gewinnen kann. Das geht nicht. Nicht mit Hulk
Hogan. Nein. Nicht mit dem amerikanischen Helden sozusagen. Und dann auch noch in 22 Sekunden. Absolut wild. Und ich sag mal, dieses WrestleMania ist so ein bisschen für mich Sinnbild oder Symbol für die Zeit, in der ich das halt als Kind gerne gesehen hatte. Geht auch, ja, natürlich sehr viel Nostalgie mit dran, wenn man da auch noch mal zurückschaut, wie das technisch dann auch war, wie auch die Vibes generell dann auch waren, dass man das dann, ich glaube, war das auch in dem Jahr das erste Mal so wirklich auch draußen unter freiem Himmel. Das war doch hier beim Caesars Palace in Nevada, also in Las Vegas. Ja, das irgendwie, ja, Sinnbild für meine Nostalgie für dieses Franchise, sage ich jetzt mal. Und ja, nehme ich mit, auf jeden Fall.
Hat vielleicht auch das schlechteste Undertaker-Match.
Stimmt, das habe ich jetzt auch gar nicht.
Giant Gonzalez.
Das habe ich jetzt auch gar nicht erwähnt.
Ja.
Und gerade gegen Ende seiner Karriere hatte der Undertaker viele schlechte Matches. Und ich glaube, ja, das gegen Giant Gonzalez ist trotzdem noch unangefochten,
ja, auf Nummer 1. Ja. Lasst uns nicht darüber reden. Genau. Ja, wild.
Lass uns lieber über das Outfit von Giant Gonzalez reden.
Alter, so, das Ganze mit dem Fell, was er hat. Ey, oh, lass uns das vergessen.
Nee. Nehmen wir mit zu. Das passt.
Sehr gerne.
Lass uns lieber über den nächsten Pay-Per-View von Fabian reden.
Ja, hau raus, okay, mein Lieber.
Genau, das ist jetzt der, ich habe es im viel zitierten Vorgespräch schon gesagt, das ist der für mich, also bei mir, okay, auch der Royal Rumble 2006 steht da stellvertretend für eine Zeit, wobei der nächste viel mehr für eine Zeit steht, wo ich sehr viele zur Auswahl gehabt hätte, die ich hätte nehmen können. Mhm. Es geht um die meiner Meinung nach goldenste und beste Zeit, die WWE in den letzten 20 Jahren hatte, die gar nicht so viel mit dem Main-Roster von der WWE zu tun hatte, sondern die es eher bei NXT abgespielt hat, das damals ja quasi noch die Farmliga oder die Indie-Variante, würde ich es mal behaupten, von der WWE gewesen ist, bevor es ja mittlerweile eigentlich so zum dritten Brand geworden ist.
Oh Gott, bitte.
Das war die Zeit, sorry, wo die... Ja.
Fabian, wehe, du nimmst dich Brooklyn mit jetzt. Wehe, du erwähnst dich Brooklyn.
Ich muss es erwähnen, weil es, also alle Brooklyns, ich muss dazu sagen, ich war nicht in dieser Anfangs-NXT-Zeit dabei. Also die große Finn Bella Kevin Owens Zeit, das ist nicht meine NXT-Zeit. Meine NXT-Zeit sind Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Adam Cole, Aleister Black. Das sind so die, die für mich das Ganze so ein bisschen geprägt haben. Bobby Roode, Andrade Cien Almas. Und ich habe es stellvertretend Takeover New York genommen. Habe ich Takeover New York genommen? Ja, weil das war das mit dem Two out of Three Falls Match, in dem Johnny Gargano endlich gegen Adam Cole gewinnen konnte im Main Event. Und also allein dieses Match und diese ganze Zeit, dieses komplette NXT Black and Gold Era und wir sind quasi die jungen Wilden und wo man noch gedacht hat, der Triple H ist ein brillanter Booker und was er anfasst, kann nur zu Gold werden. Und diese Namen, die jetzt alle gesagt haben, die ja sich quasi einfach abgewechselt haben, Adam Cole und die Undisputed Era waren für mich eines der besten Stables, die es in der WWE je gab. Und die aber leider so wenig Aufmerksamkeit gekriegt hat. Es war immer so dieses, hoffentlich schaffen sie den Sprung ins Main-Roster. Gleichzeitig will man sie eigentlich gar nicht im Main-Roster sehen, weil man genau weiß, dass sie da irgendwie verwurstet werden. Lass sie lieber in NXT. Das war die Zeit, wo die War Raiders noch relevant waren. Das war die Zeit, wo, ja, muss man auch sagen, der Velveteen Dream noch unproblematisch war. Beziehungsweise wo man noch nichts davon gewusst hat. Und diese ganze Story von Johnny Gargano. Johnny Gargano war für mich der Main-Character von NXT. Egal, ob es diese ewig lange Fehde gegen Tommaso Ciampa war, die als DIY zusammen gestartet sind. Dann der Turn, dann die Verletzung von Tommaso Ciampa, dass es eben nicht zum großen Aufeinandertreffen kam. Dann der Return von Tommaso Ciampa. Dann hat er den endlich hinter sich gelassen. Dann kam die Undisputed Era, die die ganze Zeit runtergemacht hat. Und hier konnte er es endlich in diesem Two out of Three Falls gewinnen und sich als NXT-Champion krönen. Und es ist, oh, das war so eine geile Zeit. Da habe ich das Wrestling wirklich wieder geliebt. Da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich gucke hier richtig gutes Wrestling. Da konnte man sich als WWE-Fan auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich gucke hier auch mal kleine Sachen an. Es ist nicht nur dieses Mainstream-Ding, sondern ich gucke hier was richtig, richtig Gutes. Und wie gesagt, ob das jetzt ein NXT Takeover Brooklyn, New Orleans, Chicago, Wargames, also du kannst da alles rauspicken aus dieser Zeit und es war immer Gold.
Vor allem das, was du gesagt hast, ist eben das Ding, die neuen Leute, die damit hineinkommen, die quasi entwickelt werden bei NXT, sind ja nicht nur diese jungen Leute, sondern all jene, die aus anderen Promotions gekommen sind. Mhm. Du hast jetzt schon ein paar genannt. Noch dazu so Leute wie Shinsuke Nakamura, wie Sami Zayn. Also das sind alles so Dinge außerhalb der WWE, kennt man die seit Jahren. Aber das ist so das Ding, um sie, naja, da hineinzubringen, um denen zu zeigen, okay, das ist das, was die WWE auch sein kann, bevor man sie eben zu SmackDown oder zu Raw bringt, zu dem großen Mainstream-Ding. Alleine schon davon war NXT zur damaligen Zeit wichtig und richtig. Ja, und klar, also da gibt es so viele geile Takeovers. Wie gesagt, das erste, an das ich denke, ist eben Brooklyn wegen Nakamura gegen Sami Zayn. Das ist so ein Match.
Das ist halt
eines der besten Wrestling-Matches, das ich kenne von der WWE in den letzten 15 Jahren.
Das erste Mal auch, dass dieser mittlerweile auch nervtötende Fight Forever Chant bei der WWE so auf natürliche Art und Weise ausgebrochen ist, weil es halt einfach so gut war und weil man nicht wollte, dass die aufhören. Mittlerweile leider ein bisschen overused, aber naja, so ist es immer.
Überall aber, ja. Okay, dann komme ich zu meinem aktuellsten Pay-Per-View. So aktuell, dass es erst einen Monat her ist und so aktuell, dass es ein paar Leute gab da draußen, auch innerhalb unseres Podcasts, die sich gesagt haben, nö, die Oscars interessieren mich viel mehr als Wrestling, wo ich dann sagen konnte, Leute, ihr habt einfach eindeutig das Falsche gemacht. Ihr hättet euch nämlich AEW Revolution 2026 ansehen können. Auch da unheimlich geile Matches. Generell. Über das komplette Pay-Per-View. Es macht Spaß. Es gibt Characters da drinnen, die einfach gut gemacht wurden, gut gestaltet wurden in den letzten 2-3 Jahren zumindest. Und das ist ja auch jetzt eine Zeit, wo eben das große Problem, was AEW in den letzten ein, zwei Jährchen hatte, nämlich, dass es immer kleiner und kleiner wurde und immer weniger Tickets verkauft wurden und immer weniger Leute überhaupt eingeschalten haben, um sich das anzusehen, jetzt ist gerade so wieder der große Rise. Und ich finde, dass dieses Pay-Per-View das unheimlich toll auf den Punkt bringt. Alleine schon wegen dem großen Main-Event. Ja, also wir haben hier den Champion, also Maxwell Jacob Friedman, gegen den Hangman in einem ja, Texas Deathmatch, wo eben, also irgendwie hat der Hangman etwas damit zu tun. Wir bringen hier einfach Sachen rein, mit denen wir uns den Schädel einschlagen und auch viel, viel mehr machen. Auch da, es dauert knapp eine Dreiviertelstunde und da kommen Sachen zum Einsatz, die teilweise wirklich real sind. Also da gibt es zum Beispiel Leuchtstoffröhren, die man sich gegenseitig über den Schädel haut, wo man sieht, okay, das sind echte Leuchtstoffröhren, weil wenn da was zu Bruch geht, dann kommt da so ein bisschen Gas hinaus. Spritze kam wieder zum Einsatz, Glas kam zum Einsatz. Das Ganze war ja auch ein Collar-Match, das heißt, die haben beide so Halsbänder um und ist so mit einer Kette aneinander gefesselt so quasi. Und klar, einfach auch so coole Ideen, weißt du, da ist irgendwann einmal, wenn die mal draußen sind und sich dann sagen, okay, wir kommen zurück in den Ring, ist Hangman da als so quasi das Herrchen, ja, und zieht MJF hinter sich, der halt auf allen Vieren hinter ihnen herumkrabbelt und quasi seinen Hund jetzt darstellen soll, ja. Und alleine so das letzte Bild, was zu sehen ist, als einer von den beiden gehängt wird, und zwar wirklich mit dieser Kette, Eisenkette, und dann aufgrund dessen einfach den 10-Count nicht hinbekommt und der wird dann fallen gelassen, und dadurch, dass die Kamera so nah dran ist, fliegt eben der eine auf die Kamera, und dadurch, dass er blutet im Gesicht, ist diese Kamera, diese Linse dann einfach blutverschmiert, und das bringt das Ganze einfach so auf den Kopf, was dieses Match dir zeigt, ja. Aber auch, wie gesagt, generell andere Matches, die es gab, die sind gut, ja. FTR gegen die Young Bucks habe ich schon angesprochen bei All In 2023. Das sind zwei Tag-Teams, die sind perfekt. Das sind zwei Tag-Teams, die wissen, wie man arbeitet, die auch so unterschiedlich sind, ja. FTR oder Kid, es tut mir leid, dass ich dich immer erwähnen muss.
Alles gut,
kennt
alles
man
gut.
Als Revival viel eher bei WWE, und die ja sich auch mal gedacht haben, Mensch, wir können uns den Rücken hier rasieren gegenseitig. Ich sag mal so, dass die jetzt FTR heißen, hat vielleicht einen bestimmten Grund, ne? Egal, aber das ist so ein Tag-Team, die stehen für sehr, sehr viele Zeichen für die frühe Zeit, für die 80er. Was die Entrance-Musik betrifft, was die Art und Weise betrifft, wie sie ausschauen, als auch welche Moves sie bei den Matches bringen. Ja? Und die Young Bucks sind eben so das Ding, dass die überall waren, auf der ganzen Welt verstreut, und die auch einer der Mitbegründer von AEW sind, die auch mit so unheimlich vielen Tag-Teams schon drin waren. Aber das Ding mit FTR, dadurch, dass zwei so unterschiedliche Stile zusammenkommen, dadurch, dass die auch mal gute Stories haben und mittlerweile ein Großteil der Leute sagt, ey, ich brauche nicht das fünfte Match von den beiden. Scheißegal, weil jedes Match, das die haben, funktioniert anders. Ja, und hier hat man gesagt, ey, Leitern, warum nicht? Bringen wir da ein. Toll, wirklich unheimlich toll. Tony Storm ist jetzt, aber auch schon seit einiger Zeit, eine 50er Jahre Schauspielerin, Diva, die sich so verhält, die so aussieht, die bei jedem Entrance so ein Schwarz-Weiß-Bild bekommt, die auch unheimlich tolle Matches hat, ja, und die halt das Ganze, was sie halt vorher war, dieses, ich weiß gar nicht, was es sein soll, so dieses Skater-Vibe oder Revolution-Vibe, keine Ahnung, was die WWE auch eher so, naja, gestaltet hat. Alleine hier, dass sie sich neu erfunden hat und das Frauenwrestling bei WWE so, bei AEW so hart gesteigert hat, ist einfach sehr, sehr viel wert. Ne? Tekla, als, muss ich jetzt hier sagen, als Patriot, als Österreicherin, die da mit dazugekommen ist und jetzt Women's Champion geworden ist, unglaublich schön, freut mich für sie. Keine Ahnung, John Moxley, Dean Ambrose, lieber Kid, hat ein tolles Match gehabt gegen Konosuke Takeshita. Also wie gesagt, es ist ein durch und durch unheimlich tolles Pay-Per-View, was für mich, wie gesagt, auch repräsentiert, okay, wir wissen, die WWE ist gerade am Straucheln so ein bisschen, was die Storylines betrifft, habe ich zumindest gehört. Und die zeigen da, wir sind anders. Wir sind diejenigen, die jetzt wieder hinaufsteigen können. Einfach nur geil.
Ich kann dich ein bisschen beruhigen. Ich habe die Oscars nicht angeguckt. Ich habe es mir fest vorgenommen, ich war um 11:30 im Bett.
Ich erinnere mich.
Keine Ahnung. Genau, es hat mich so überkommen, dass ich gesagt habe, nö.
Ja, ich erinnere mich, dass du mir noch geschrieben hattest. Ne?
Ich kann mich an eine Insta-Story von dir erinnern und habe mir gedacht, okay, du guckst dir jetzt die Oscars an und du hast da 6,5 Stunden raus.
Da war ich noch voller Tatendrang. Da dachte ich so, ja komm, das ziehe ich jetzt so. Ich habe noch meinen Kaffee getrunken und also 10 Minuten nach dem Kaffee so, nope. Ich gehe einfach ins Bett. Und von dem her habe ich zumindest nicht die Entscheidung getroffen, mir die Nacht deswegen um die Ohren zu schlagen. Ja, ich warte darauf, dass das bei YouTube verfügbar ist, dieses Match. Allein dieses Match ist ich finde es ja auch, das ist ja auch so eine Sache, die im Wrestling so schön ist, dass man sich immer wieder dumme Namen für Matches ausdenkt und es ist einfach ein Hardcore-Match. Aber nee, wir nennen es Lights Out Match, Texas Death Match, ein Bloodline Rules Match. Das ist so absurd und so bescheuert.
Die Gimmicks
ein Unsanctioned Match. Es macht einfach Spaß. Und deshalb, zumindest die Entscheidung habe ich dich getroffen, mir stattdessen die Oscars anzugucken. Und ich werde also dieses Match auf jeden Fall nachholen. Ich freue mich jetzt schon darauf. Blut auf der Kamera, ich bin dabei.
Hä? Bist du Marco oder was?
Gab's Sex bei dem Pay-Per-View? Dann wär's vielleicht für Marco was. Weil Neon gab's bestimmt. Neon hast du ja schon gesagt. Es gab Neonröhren.
Genau.
Es gab Blut.
Also wenn, Sex
wenn gab MJF es mal in einem auch Sex gehabt hätte. Also
ich kann mich erinnern, ne, ich hab irgendwann gedacht.
Live Sex Celebration. Oh Gott. Das war noch Zeiten.
Ja.
Das fand ich damals, also als ich in dem richtigen Alter war, dachte ich, hui. Da war Lita so, aber auch so das Heißeste, was in der WWE rumgelaufen ist.
Also Vince McMahon hat ja auch irgendwann mal was bekommen, wo man sich dachte, denken konnte, aha, interessant.
Mhm. Ja.
Ja.
Kid, erlöse uns.
Oh, erlöse ich euch was jetzt wirklich damit?
Fragen reden.
Ah, keine Ahnung. Ich habe.
Dein Pay-Per-View ist die Live-Sex-Celebration von Edge.
Yes, genau.
Weil du da zum Mann geworden bist.
Ja, das, also in einem ruhigen Moment, wenn ich alleine hier bin, dann ziehe ich gerne meinen Bademantel an, mache mir einen Tee und was? Ich habe etwas, das nicht ganz so aktuell ist, aber vielleicht, ich sage jetzt mal, doch irgendwie ein Stück weit, zumindest auch in meinem Kopf, recht signifikant war. Aus mehreren Gründen. Es ist wieder ein WrestleMania, weil ich bin ein WWE-Kind. Es ist einfach so, die anderen Sachen, die kriege ich immer satellitenmäßig mit und ich freue mich dann auch immer da zu hören, wer kommt dazu, wer geht von der WWE dorthin oder andersrum, sei es NXT oder New Japan Pro Wrestling etc. und so weiter. Ich sag mal, auch hier wieder, das war einer der WrestleManias, bei denen ich so langsam wieder reingekommen bin. Ganz vorne raus direkt, ja, WrestleMania 30. Es ist 2014. Es war im, wie heißt die Venue nochmal? Im Superdome. Ich glaube, Hulk Hogan hat aus Versehen Silverdome gesagt. Ja, und es ist, glaube ich, ein Wrestling-technisch, zumindest WWE-mäßig, signifikanter Pay-Per-View-Event, weil hier mehrere Sachen, wie ich finde, zusammengekommen sind, die über die man heute auch noch so ein Stück weit redet. Hauptsächlich, glaube ich, der Bruch des Streaks, in der Brock Lesnar den Streak, den der Undertaker über was weiß ich, wie viele Jahre gehalten hat, letztendlich dann in seinem finalen Match dann verloren hat. Das war, glaube ich, wirklich eines dieser Momente, der auch so ein bisschen ein Stück weit durch, wenn man sich jetzt auch diverse Video-Essays anschaut, durch Mark und Bein eines jeden Wrestling-Fans dann auch geht, weil man das konnte, das ging in keinen Kopf rein. Das kann doch nicht sein, dass er jetzt verliert. Aber das war jetzt leider so. Und auch, also das war ein Moment, und etwas, das mich auch als jemand, der da so eine satellitenmäßig da mitbekommen hatte, trotzdem mitgerissen hat, war, als Daniel Bryan hier ein Triple Threat Match gewonnen hat gegen Batista und Randy Orton. Und diese Yes-Movement, diese Energie, die dann durch die Arena ging, dieser Pop, der da einfach durch die ganze Halle dann ertönt ist, da habe ich auch Gänsehaut bekommen. Dachte so, okay, das kann man sich, das ist schon irgendwie geil, auch wenn man irgendwie nicht mehr so investiert hat, aber dann hörst du dann auch nochmal, was ist so alles im Hintergrund passiert mit Daniel Bryan, mit seiner Fehde, die er mit The Authority hatte, die ja hier mit Triple H und wer gehört da noch? Stephanie McMahon hier noch mit dabei, die einfach den Mann einfach klein halten wollen. Er ist nicht gut, er wird immer nur so ein B-Tier-Wrestler sein, der dann erstmal gegen Triple H in einem Singles-Match gewinnt, um sich den Platz in diesem Triple-Threat-Match dann im Main-Event ganz am Ende zu beweisen und das dann auch eben dann hinbekommt. Das war schon geil mit anzusehen. Du hattest auch hier ein Six-Man-Tag-Team-Match mit The Shield gegen die New Age Outlaws und Kane. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich meine, Dean Ambrose, Roman Reigns, Seth Rollins haben damals schon einfach das Ganze ein bisschen aufgewirbelt. Und war irgendwie auch klar, dass die da auch hier gewinnen würden. Und ich glaube, ganz am Anfang gab es ein auch hier wieder, geiles Ding. Fatal Four-Way Tag Team Elimination Match. Die Usos gegen die Los Matadores, gegen die Real Americans. War das die? Wen habe ich noch vergessen? Rib Axel, also Curtis Axel und Ryback, die ja hier auch nochmal gekämpft haben. Und es gab noch, und das fand ich auch mega geil, weil ich glaube, das war auch so ein Moment, der auch wirklich quasi legendär war, das Andre the Giant Memorial Battle Royale, in dem 31 Leute sozusagen nacheinander in den Ring gestiegen sind und Cesaro am Ende fucking Big Show, diesen Hünen an Mann, diesen Hinkelstein, möchte ich sagen, hochhebt und ihn über das Seil hält und runterwirft. What the actual fuck? Ich habe von ihm gar nicht mehr so viel danach gehört, von Cesaro. Ich glaube, der ist er jetzt bei AEW, das wirst du mir sagen können.
Seit einiger Zeit schon, ja.
Ja, ne, also schon mindestens 2-3 Jahre. Und auch hier, finde ich, ist das auch sehr symbolisch für diese Zeit. Du hattest dann einfach diese Legenden, die da jetzt auch gekämpft haben. Auch John Cena gegen Bray Wyatt hatten wir ja auch noch mal. Dieser Ära, John Cena, die Batista-Ära und auch eben hier Brock Lesnar, was ja auch so ein Stück weit eben an mir vorbeigegangen ist, außer eben WrestleMania 30. Auch hier vielleicht dann zu erwähnen, jetzt dann auch diese etwas tragische Geschichte, dass du den Ultimate Warrior hattest, unter anderem, der in die WWE Hall of Fame aufgenommen wurde und ich glaube, nicht mal eine Woche später dann auch verstorben ist, was auch total abgefahren war. Also, ja, gut, hat man jetzt nicht erwartet. Wer tut das denn auch? Einfach, finde ich, ein emotional geladenes Event. Und deswegen für mich hier ein Platz in meinem persönlichen Mount Rushmore auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt auch noch mal euren Senf dazugeben möchtet. Bitte.
Nein. Dass Daniel Bryan das geschafft hat, was die Crowd eigentlich wollte, was man Ewigkeiten ignoriert hat, was man ihm eigentlich nicht geben wollte, weil er zu klein war, nicht die Statur hatte, die man etabliert hat, Jahrzehnte zuvor, die man weitergetragen hat. Ne? Alleine, ja, wenn man an Batista denkt, dass man hier aber gezeigt hat, okay, die Menschen wollen das, wir kommen da nicht drum rum, wir geben das den Menschen einfach.
Mhm. Ja, und
das ist richtig gewesen. Und das war einfach so ein Ding, dass man gesagt hat, okay, wir hören euch, ja, wir machen das. Und alleine deswegen ist das schon unheimlich wichtig.
Ja, absolut. Nehme ich auf jeden Fall hier mit. War natürlich jetzt auch ein bisschen schade, wenn man dann auch so im Nachhinein schaut, dass er danach dann noch, Daniel Bryan dann auch angekündigt hatte, okay, ja, man muss da jetzt vielleicht ein bisschen kürzer treten, dass ihm dann der Titel dann nachträglich dann eben aberkannt wurde, ist halt einfach auch wahnsinnig schade. Aber ja, trotzdem starker Moment, dass, ja, wie du sagst, ne, also auch hier listen to the fans mal mit einem guten Ende, sage ich jetzt mal. Ist ja nicht immer so gegeben, aber ja, ein schönes Ding auf jeden Fall.
Ich habe auch noch so ein Feel-Good-Pay-Per-View, yes, der so ein bisschen daran anschließt im Endeffekt. Weil du hast schon gesagt, Daniel Bryan musste aufgrund Nackenprobleme und Nackenverletzungen quasi seine Karriere beenden.
Zwischenzeitlich.
Vorübergehend. Ist dann irgendwann als General Manager bei SmackDown wieder aufgetaucht, hatte da eine sehr starke Fehde mit The Miz, obwohl er gar nicht aktiv eingreifen konnte, irgendwie mit The Miz eine der besten Promos seiner Karriere geliefert hat. Und dann war es aber irgendwann wieder soweit, ne? Es gab neue medizinische Fortschritte, es gab neue Operationen, sein Nacken wurde repariert und Daniel Bryan kam wieder zurück ins aktive Geschehen. Und das war ein krasser Moment und noch krasser war dann der Moment, als er heel geturnt ist. Denn er ist dann ziemlich schnell auch Champion wieder geworden und als IQ-Champion quasi The Planets Champion zurückgekommen. Er hat sich einen neuen Titel machen lassen aus Hanf und Holz und hat zusammen mit Eric Rowan ist er dann quasi diese seine eigene Persönlichkeit. Das ist immer das, man sagt ja immer, die Wrestler sind am besten, wenn sie ihre eigene Persönlichkeit auf 110% hoch skalieren. Und Daniel Bryan ist ja sehr aktiv bei sowas gewesen, so Umweltschutz und sowas. Und das hat er sich dann quasi zum Thema genommen und das als Heel rübergebracht. Und ihm hat sich ein Mann in den Weg gestellt. Und der hatte dann eine sehr ähnliche Story, wie sie 5 Jahre zuvor Daniel Bryan hatte, nämlich Kofi Kingston. Und der Grund, warum ich WrestleMania 35 genommen habe statt WrestleMania 30, ist, dass WrestleMania 35 in meiner doch wieder sehr aktiven Zeit war. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich alles an Pay-Per-Views geguckt. Ich war bei den Weeklies up-to-date. Ich habe diese ganze Journey von Kofi Kingston miterlebt. Und bei Daniel Bryan war das damals nicht so. WrestleMania 30 war dann eben klar das Daniel Bryan-Ding und die Streak, die geendet hat, das habe ich mitbekommen. Und natürlich hat man sich gesagt, man macht es sich irgendwie so ein bisschen einfach und man macht mit Kofi Kingston im Endeffekt ist ähnlich, wie man es damals mit Daniel Bryan gemacht hat. Auch er ist so ganz unverhofft irgendwie zu dem Spot gekommen auf der Card. Das war Mustafa Ali, der sich damals irgendwie verletzt hatte, also Real Talk verletzt hatte und Kofi Kingston hat ihn dann im Elimination Chamber Match ersetzt. Und dann ist das alles auch wieder so ein Selbstläufer geworden. Er hat dort richtig gut performt und er war ja eh seit ein paar Jahren mit den New Day, seine Karriere nochmal, hat sich quasi neu erfunden. Ultimativer Fanliebling. Und diese ganze Story, wie eben dann immer wieder diese Steine in den Weg gelegt wurden und er muss noch ein Gauntlet-Match überleben und die New Day muss ein Tag-Team-Gauntlet überleben, wo dann auch die Usos ihren coolen Moment hatten und gesagt haben, sie geben das Match quasi auf, damit sie Kofi das ermöglichen können. Und das dann alles kulminiert in diesem Kofi Kingston gewinnt diesen World-Title gegen den Daniel Bryan, der eigentlich schon von der Bildfläche verschwunden war, weil man gedacht hat, der Typ wird es nie wieder zurückschaffen, das ist alles viel zu gefährlich. Das war einer von insgesamt eigentlich 3 Momenten an dem Abend, wo ich dachte, fuck, ja, Wrestling ist einfach geil. Also das war nicht mal der Hauptpunkt. Becky Lynch hat das Main Event gewinnen dürfen in einem Triple Threat Match gegen Ronda Rousey und Charlotte Flair. Auch Becky Lynch, die sich die Jahre davor als The Man etabliert hat, die auch das ganze Schicksal so ein bisschen selbst in die Hand genommen hat, die auch durch die Stimmen der Fans auf einmal gepusht irgendwie wurde, was ein Selbstläufer war. Das war, das war damals, glaube ich, so dieses Survivor Series-Ding, ne? Die Raw-Teams haben das SmackDown-Team invaded und Becky Lynch stand irgendwie am Schluss da mit einem blutigen Gesicht und blutiger Nase und dieses Bild ist auch so ein bisschen ikonisch geworden. Und dieses ganze Momentum, was sie dann quasi mitgenommen hat, hat sich auch in WrestleMania potenziert und das Main Event war dann eben diesmal Becky Lynch gegen Ronda Rousey gegen Charlotte Flair. Vielleicht auch nicht das beste Match, vor allem weil Ronda Rousey in dem Wrestling-Ring meiner Meinung nach eigentlich nichts zu suchen hatte. Aber auch das war ein Feel-Good-Moment. Und der dritte Feel-Good-Moment ist ein bisschen blöd, weil das waren die Iconics Billie Kay und Peyton Royce, die ich damals wahnsinnig unterhaltsam fand in ihrer Rolle bei der WWE. Auch die durften ein Championship gewinnen, nämlich ein Fatal Four-Way Tag Team Match für die Women's Tag Team Championship. Und da saß ich einfach davor, das war noch eine dieser langen WrestleManias an einem Abend. Es gab 16 Matches, das ist schon ganz schön viel. Das ist
heftig, ja.
Und trotzdem habe ich durchgehalten und war am Schluss einfach wahnsinnig gut unterhalten. Wir klammern mal kurz aus, dass Baron Corbin Kurt Angle in den Ruhestand geschickt hat. Das war ein bisschen merkwürdig. Wir hatten den letzten großen Auftritt von The Demon Finn Balor, als er mal noch ein Match gewinnen durfte. Samoa Joe hat kurz einen Prozess gemacht mit Rey Mysterio, hat ihn nach einer Minute durch Technical Submission gewinnen können. Das ist halt das letzte Mal, wo ich sage, dass WrestleMania mich voll überzeugt hat. Weil ich voll dabei war, weil ich in die Stories investiert war, weil ich mitgefiebert habe, weil wir natürlich alle wussten, Kofi Kingston wird dieses Ding gewinnen. Kofi Kingston wird hier nicht als Verlierer rauslaufen. Da hatten sie ja extra quasi wieder den alten WWE-Championship, den sie ihm am Schluss übergeben haben, weil Daniel Bryan, wie gesagt, ihn ja durch diesen komischen Hanfgürtel ersetzt hat. Und dieser alte, neue Championship war die ganze Zeit schon ringside. Also ja, okay. Es war, wir alle wussten, was passieren wird. Und trotzdem stand man am Schluss da und hat sich gefreut und hat vielleicht auch so mit Kofi und mit Xavier Woods und Big E, die sich quasi mehr für ihn gefreut haben als er selbst, so ein Tränchen mitverdrückt. Und das war einfach ein wahnsinnig schöner Abend. Und deshalb ist das mein vierter und letzter Pick für mein Pay-Per-View Mount Rushmore.
Finde ich geil.
WrestleMania 35.
Finde ich geil.
Dito.
Sehr schön.
Ich habe da Ausschnitte zumindest davon gesehen. Ich habe auch das Match zwischen Daniel Bryan und Kofi Kingston gesehen. Ja, auch ich habe natürlich unter dem Samt dann den neuen Gürtel gesehen und wusste, wie es ausgeht. Aber das war egal, ja, weil Kofi Mania war so das große Ding damals. Und nö, dass es danach sehr, sehr steil bergab ging in relativ kurzer Zeit, tut ein bisschen weh, aber alleine wie es dazu kam und was das alles bedeutet hat im Vorhinein, war eben das geile Ding.
Und damit haben wir unseren nächsten Mount Rushmore schon wieder gefüllt. Und wenn wir auf die Zeit gucken, ich glaube, bei dem belassen wir es heute auch. Wir hatten uns viel vorgenommen, wir haben uns mal wieder ein bisschen verquatscht, aber so ist es halt, wenn die Leidenschaft mit einem durchgeht. Deshalb machen wir jetzt die Exekutiventscheidung. Wir teilen, wie WrestleMania auf zwei Nächte aufgeteilt wurde, teilen wir unsere Folge einfach in ein paar weitere Folgen. Wir haben ja anfangs schon gesagt, das Thema hat so viel Potenzial, dass wir bestimmt noch ein paar Wrestling Mount Rushmores machen werden. Und ich glaube, dann können wir das ganz gut stehen lassen. Es ist WrestleMania-Season, da geht es hauptsächlich um die Pay-Per-Views. Und jetzt habt ihr doch 12. 1, 2, 3, 4, 3 mal 4 ist 12, genau.
Ja.
12 tolle neue Events, die ihr euch angucken könnt. Und in der Vorbereitung oder Nachbereitung auf WrestleMania könnt ihr euch da austoben. Klingt das nach einem Deal?
Ja, ihr Lieben. Auf jeden Fall. Sehe ich gerne so. Ich glaube, auch mit den Themen, die wir jetzt auch noch vorbereitet haben, sehe ich hohes Potenzial an mindestens noch mal genauso viel Zeit.
Sehr schön. Und wenn ihr noch Ideen, Inspiration für uns habt, wenn ihr vielleicht auch mehr Wrestling-Content hören wollt, wenn ihr wollt, dass ich wieder ein bisschen mehr einsteige, dass der Kid wieder ein bisschen mehr einsteigt. Oh, ich glaube, Nena, du bist bei AEW zumindest ziemlich aktuell aufgestellt.
Allerdings, ja.
Dann sagt uns Bescheid und dann finden wir bestimmt auch noch mal die Zeit, um ein paar weitere Völkchen aufzunehmen.
Auf jeden Fall. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dazu auch schreibt. Das könnt ihr gerne machen über Fernsehsessel Podcast hier bei uns auf Instagram. Oder ihr könnt uns auch einzeln schreiben. Das könnt ihr machen, entweder indem ihr einfach mich fragt oder mich anschreibt. Ich bin Shogun-Gray, der Fabian ist Ferb-Derp und Nenad Itachka haben wir hier auch mit dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet, einfach hier mit in diese Folge reinkommentieren oder schreibt uns. Wir freuen uns, wir beißen auch nicht und wir werden euch nicht in einen Chokehold versetzen. Außer ihr steht drauf, aber dann schreibt lieber mir.
Für Geld mache ich alles.
Pape.
Also fast alles.
Geld mache ich viel. Also, ja.
Geld mache ich viel. Würde mir sogar December to Dismember nochmal angucken.
Oh, wow. Gott, du arme Schwan.
Wow.
Mit der, was war das? Die Hardcore Elimination Chamber. Das war doch schön. Dann beenden wir das Ganze. Ich beende es mit den Worten, die ich damals so oft gehört habe, als ich WWE geguckt habe. Please do not try this at home. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao.